Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich heute zum Gottesdienst am dritten Sonntag in der Passionszeit, dem Sonntag Oculi. Draußen ist Sturm. Wir freuen uns auf Ostern und in Russland werden Hightech-Raketen auf die Ukraine geschossen und das wird gefeiert und bejubelt. Das ist für mich irgendwie unerträglich. Aber ich möchte mit dem Psalmisten auf Gott schauen, so wie der heutige Name Oculi aus dem Psalm 25, Vers 15 kommt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich glaube, das ist die einzige Blickrichtung, die wir zurzeit haben sollten. Und dieser Vers geht wunderbar weiter. Denn der Herr wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Gott wird Rettung schicken. Da bin ich mir sicher. Nun segne uns der Herr diesen Gottesdienst. Und wir freuen uns natürlich auf die Taufe, die wir heute erleben dürfen. Der Herr sei mit euch als Familie.
Erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr Gott, erbarme dich. Der Piet ist da. Hallo Piet. Der ist schon ganz fröhlich. Wir hatten so ein bisschen Bedenken, ob der sich in der fremden Kirche wohlfühlt. Aber ich habe den Eindruck, das funktioniert wunderbar. Gottesdienste ist er eh schon gewohnt. Ne? Das kennst du schon alles. Ja. Der Piet soll heute getauft werden. Ja, das stimmt. Der Piet ist uns ein wenig zugewachsen. Er soll heute eigentlich in Stützengrün getauft werden. Aber der Pfarrer von Stützengrün hat kurzfristig Corona gekriegt. Und deswegen ist die Familie heute hier bei uns und der Piet wird hier in Sosa getauft. Das ist auch nicht schlecht, wenn man hier in Sosa getauft wird. Ja, das stimmt, ne? Genau. Wir wollen also Piet Martin Fitzig in diesem Gottesdienst taufen. Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, du bist unsere Zuversicht. Nach deinem Rat und nach deiner Weisung fragen wir. Wir halten Ausschau nach deinem Weg. Lass uns geduldig werden, wo wir hören sollen. Lass uns mutig sein, wo wir zu reden haben. Lass uns beharrlich bleiben, wenn es zu handeln gilt. Steh uns bei durch Jesus, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Wir hören die Epistel für diesen Sonntag. Sie steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist der ganze Vers aus dem ein Teil als Taufvers für den Piet heute dienen darf. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Ich kenne deine Werke. Mir ist gestern Abend erst aufgegangen, dass der Piet schon ein paar Jahre alt ist. Drei Jahre, genau. Und zeigen kann er das auch schon. Das stimmt. Das sind drei, ne? Wunderbar. Also mit 3 Jahren tatsächlich kann man schon vielleicht das eine oder andere Werk in seinem Leben aufzeigen. Die Mama wird's wissen. Aber generell ist das so, wenn Kinder auf die Welt kommen, wenn sie Babys sind, wenn sie noch so klein sind, wir wissen ja nicht, was aus ihnen wird. Wir wissen nicht, welche Werke sie in ihrem Leben begleiten werden. Wir wissen nicht, welche Art sie entwickeln. Alles gut? Ja. Das wissen wir alles nicht. Was aus unseren Kindern wird, weiß niemand, wenn sie geboren werden. Wir freuen uns schlicht, dass sie da sind und dass sie leben und dass sie gesund sind und dass alles gut funktioniert hat und dass Gott Leben schenkt. So, wir freuen uns. Vom Leben, das kommt, wissen wir nichts zu sagen. Deswegen ist der Taufvers ein wenig ungewöhnlich. Und dann vielleicht doch nicht. Wenn das, was aus diesem Leben wird, bei Piet und bei allen anderen Kindern, das wissen wir nicht, aber Gott weiß es. Alle Tage sind in sein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war, beten wir im Psalm 139. Was in diesem Leben drin liegt und in jedem Leben, das weiß Gott. Ich gehe nicht so weit zu sagen, er hat das vorherbestimmt. Aber er weiß das, was im Leben eines Menschen drin ist. Die Verantwortung hat am Ende jeder für sein eigenes Leben. Und jeder muss am Ende für das, was er tut und für seine Werke, die er so im Leben angesammelt hat und vieles andere mehr, muss er Rechenschaft ablegen vor Gott. Aber Gott weiß es schon, bevor es alles geschieht. Denn Gott ist über alle Zeit erhaben. Gott ist nicht an die Zeit gebunden. Das ist so etwas, was schon deutlich wird, als er dem Mose einen Namen nennt. Ich bin der, der ich bin, oder ich werde sein, der ich war, oder ich werde sein, der ich sein werde. Im Hebräischen ist das alles in einem Begriff: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott ist über alle Zeit erhaben. Wir sind es nicht. Wir leben von Tag zu Tag. Gott aber kennt es schon. Und nun sagt Gott: Ich habe vor dir eine Tür aufgemacht und niemand kann sie zuschließen. Das ist Gottes Angebot. Gott macht eine Tür für uns auf, wenn wir in diese Welt kommen und wenn wir leben. Durchgehen müssen wir, ja. Die Tür ist offen, aber durchgehen müssen wir. Das ist nicht eure Verantwortung als Eltern und als Paten, aber es ist trotzdem eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Piet diese Tür, die Gott aufgemacht hat, wahrnimmt, dass er sie sieht. Das ist ja immer so, wir sehen nur das, was wir erwarten oder was wir sehen wollen. Wenn ich solch eine Tür nicht sehen will, dann sehe ich die auch nicht. Dann ist sie einfach gar nicht da. Aber sie ist da. Gott hat sie aufgemacht. Ihr sollt dazu helfen, dass der Piet diese Tür entdeckt und dass er sie auch nutzt, nämlich hindurchgeht. Was ist diese Tür? Das Neue Testament gibt Antwort. Jesus sagt, ich bin die Tür. Also auf ihn, auf Jesus, auf den Sohn Gottes, auf ihn sollt ihr euer Kind hinweisen und ihm sagen, da ist der Weg, den du gehen kannst. Da ist der Weg, den Gott jedenfalls für dich offen hält. Dazu segne euch Gott. Ihr sollt aber noch ein bisschen mehr tun. Was ihr tun sollt, das sollt ihr heute aber nicht alleine tun. Ihr werdet manchmal alleine sein und es trotzdem tun müssen. Aber heute ist die Gemeinde da. Und ich rate euch, sucht so oft es geht die Gemeinde, damit sie euch hilft, nämlich zu glauben. Das, was der Piet noch nicht kann, jedenfalls was er noch nicht sagen kann, weil er das Glaubensbekenntnis noch nicht gelernt hat, fürchte ich, wird schon so sein, ne? Das kann er noch nicht. Aber wir können es. Und wir können es nicht nur mit dem Mund aussprechen, sondern wir können es mit dem Herzen tun, nämlich glauben an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Dazu lade ich ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und für den Piet und mit Eltern und Paten dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Diese Erfahrung, die ihr gerade gemacht habt, die wünsche ich euch immer wieder. Nämlich dazustehen und glauben zu wollen. Und manchmal ist es so, dass das mit dem Glauben nicht so recht klappt. Weil es immer wieder Punkte gibt, wo ich sage, glaube ich das eigentlich wirklich? Dann tut es gut, wenn hinter mir so eine Wand von, eine Menge von Menschen steht, die mir hilft, dass ich glauben kann, was Gott mir anbietet. Die mir hilft, durch die Tür zu gehen, die Gott für mich geöffnet hat. Das ist Gemeinde, die Hilfe zum Glauben. Ihr bringt heute euer Kind zur Taufe, Piet Marten. Wie sind Sie denn auf den Namen gekommen? Piet Marten ist ja nicht so ein klassisch erzgebirgiger Name. Bitte? Aha, Sie konnten sich nicht entscheiden. So ist das manchmal. Gut, dass du trotzdem einen Namen gekriegt hast, Piet Marten. Also, Piet Marten soll von Ihnen die Wege kennenlernen, die in die Nachfolge Jesu führen. Eure Aufgabe ist es, Piet Marten mit der frohen Botschaft des Evangeliums bekannt zu machen und ihm zu zeigen, wie man als Christ in dieser Welt leben kann. Jetzt bitte ich Sie aufzustehen und den Paten, wo ist er, da hinten, ja, einmal aufzustehen. Boah, nur Mut. Jawohl. Piet, jetzt geht's um dich. Jawohl. Ja. Ich frage euch also nun, Wollt ihr, dass Piet Martin im Namen des dreieinen Gottes getauft wird? So antwortet gemeinsam ja.
Ja. Sie dürfen auch noch ja sagen.
Wollt ihr auch dazu beitragen, dass dieses Kind das Evangelium von Jesus Christus kennenlernt und den Weg in die christliche Gemeinde findet? So antwortet gemeinsam ja mit Gottes Hilfe. Dann wunderbar, kommt mit eurem Kind zur Taufe. Und wer immer mit will an Kindern oder an alten Kindern, Großeltern, Urgroßeltern, wer immer auch will, darf gerne mit nach vorne kommen. So, jetzt brauche ich Sie, glaube ich, an dieser Seite von mir. Dankeschön. So, Piet, hier ist das Wasser drin. Wollen wir das mal da rausschütten? Ah? Willst du zugucken? Guck mal. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist sogar warm. Ja, so ein bisschen angewärmt. So, kommst du mit hier rüber?
Du hast gesagt, du musst tapfer sein.
Ja? Hast du gesagt, du wolltest das?
Ja.
Hm? Komm mal ein bisschen hier rüber. Ja? Piet Martin, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uiuiuiuiui. Ja. Jo. Oh. Schon. Alles gut. Du hast schon geschafft. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr getauft als.
Du hast mehr reingetan.
Ja, naja. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du sollst dein Leben unter der Leitung und dem Segen Gottes führen. Ein Wort aus der Offenbarung des Johannes soll dich in deinem Leben begleiten. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geschafft. Ja. Guck, Piet, jetzt zünden wir hier von der großen Kerze die kleine an. Und die kleine Kerze, das ist deine Kerze, deine Taufkerze. Ja, das geht schon gut. Wunderbar. Ne? Ja. So, und dann gibt es eine Taufurkunde, die kriegt die Mama nämlich doch an. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Sie haben... Nee, es kriegt nicht die Mama. Und es gibt einen Paten, den Erik Skrotzki. Richtig, da. Ja. Unter der Maske muss man mal dreimal hingucken, ob es der ist, den man meint. Ne? Ja. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und hoffe, dass der Pfarrer Poppitz Ihnen ausreichend erzählt hat, was Sie als Pate jetzt alles tun müssen. Wissen Sie das überhaupt?
Ja.
Ja, gut. Also eine Tauffamilie hat mir mal erklärt, was Paten machen. Ich erzähle das immer gerne in den Patengesprächen. Die haben gesagt, der Pate ist dafür zuständig, am Geburtstag das teuerste Geschenk zu bringen. Was mich seither immer verleitet, zu fragen, können Sie sich das überhaupt leisten? Haben Sie eine Verdienstbescheinigung dabei? Nein, nein, das ist natürlich Quatsch. Ne? Sind wir uns völlig einig? Nein, Sie sollen dem Martin zeigen, wie man Christ ist. Und das müssen Sie nun tun. Bis zur Konfirmation. Und dann soll der Martin hoffentlich schon selbst ganz gut wissen, wie man Christ ist. Jetzt lade ich die Eltern und den Paten mit hier ein nach vorne und Alle anderen dürfen sich wieder setzen. Ach so, ja, und den Paten, wo ist der Pater? Sie dürfen mal mit hier rüberkommen. Nee, du bist der Täufling. Guck, das ist dein Pater. Kennst du den? Das ist dein Onkel, ne? Ja. Ja. So, Sie dürften mir nämlich jetzt mal das hier halten. Also Sie sind heute nicht nur Pater, sondern gleichzeitig auch Messdiener. Ja, was gebacken? Echt? Du hast mir einen Kuchen mitgebracht. Ach so, Mensch. Jetzt hatte ich so gehofft. Den willst du wohl selber essen? Oh Mensch. Gott. Ach so. Naja. Du denkst, ich wäre dick genug, ich bräuchte auch nicht mehr, ne? Schon gut, ja. Aber den Segen, den bekommt ihr jetzt noch, ne? Jawohl. Gott segne euch. Er behüte euch und mache euch stark. Er mache eure Liebe kräftig, eure Geduld unverwüstlich. Er lasse euch Zeit und gute Einfälle finden für euer Kind. Er gebe euch und der ganzen Familie alles, was gut ist und was zur Seligkeit führt. So segne euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin im Frieden Gottes. Amen. Wunderbar, Dankeschön. Und jetzt dürfen Sie wieder Platz nehmen. Du auch. Auch wenn ich keinen Kuchen kriege. Wir hören ein wenig Musik. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Lasst uns um Gottes Gnade bitten. Wenn du redest, Herr, dann ist Gnade. So hilf uns, dass wir dein Reden hören und in Gnade leben dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, im Grunde muss man über diesen Text eigentlich gar nicht mehr predigen. Zumindest muss man diese Geschichte doch nicht erklären. Nicht erst verständlich machen. Diese Geschichte versteht sich von selber. Sie erzählt davon, dass Gott in anderen Maßstäben misst. Der Reiche hat, wo es um Barmherzigkeit, wo es um Verschenken geht, bei Gott keinen Vorteil, weil er mehr verschenken könnte. Im Judentum gibt es eine Geschichte, die ist fast genauso anzuhören. Eine arme Witwe bringt eine Handvoll Mehl zur Opfergabe. Der Priester aber, dem sie ihre Gabe übergeben will, der weist ihre Gabe als Beleidigung Gottes zurück. In der Nacht redet Gott mit dem Priester und sagt zu ihm: Verachte die geringe Gabe der Witwe nicht, denn sie ist wie eine, die ihr Leben dargebracht hat. Die Parallele zur Markus-Geschichte ist deutlich. Dennoch ist die Geschichte, die hier von Jesus erzählt wird, nach Meinung der Exegeten kein literarischer Kunstgriff des Markus, sondern sie ist ein echter biografischer Ausschnitt. Auf zwei Punkte möchte ich gerne Ihre Aufmerksamkeit lenken. Das Erste, was auffällt in unserer Geschichte, ist das, was Jesus tut. Das Auffällige am Handeln Jesu wird uns sicher deutlich, wenn wir uns vorstellen, es könnte jemandem einfallen, nachher, wenn wir hier die Kollekte am Ausgang einsammeln, sich da hinzustellen und genau zu gucken, wie viel denn so jeder in das Körbchen legt oder in den Kasten steckt. Und stellen Sie sich vor, nun hätte der auch noch einen Zettel dabei und würde sich Notizen machen und aufschreiben, den Namen und wie viel das dann immer alles ist, notiert sich die einzelnen Summen und wenn er meint, es sei notwendig, dann ruft er auch noch den Geldbetrag des Einzelnen öffentlich aus. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn das einer täte, der wäre ziemlich durch bei uns. So verhält man sich eben bei uns nicht. Der würde ziemlich viel Ärger auf sich ziehen, vermute ich. Das macht man nicht. Nun, Jesus tut genau das. Er setzt sich genau gegenüber dem Gotteskasten, um sehen zu können, wie viel jeder einwirft. Und als die Witwe kommt, da ruft er auch noch seine Jünger zu sich, macht eine kleine Versammlung, um ihre Spende öffentlich zu diskutieren. In unserer Gemeindekultur leben wir ja lieber nach dem Motto, dass die linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Das ist ja auch eine Handlungsanweisung Jesu. Und sie hat sich über lange Zeit bei uns eingebürgert und sie hat ihr Recht. Sie bewahrt die Reichen vor Stolz und Selbstgerechtigkeit und die Armen vor Häme und Mitleid. Das Spendenwesen zur Zeit Jesu aber war kulturell anders geprägt als bei uns heute. Damals war die Spende tatsächlich eine öffentliche Sache. Sie wurde in der Regel durch einen Priester überwacht. Manchmal nahm der Priester die Gabe auch direkt entgegen und bewertete sie. Und möglicherweise wurde sie dann auch öffentlich ausgerufen. Beide Formen der Spendenpraxis sind zeitlich geprägt und sie haben beide ihren Wert und Sinn. Aber ich frage mich, ob unsere Praxis der verdeckten Spende vielleicht manchmal noch mehr verdeckt als nur die Spende. Die Spende zur Zeit Jesu war ein Teil des religiösen Lebens, ein Teil der damals üblichen Praxis Pietatis, also ein Teil der tätigen Gottesverehrung. Dass sie öffentlich geschieht, bedeutet, dass sich der Glaubende mit seinem Handeln auch der öffentlichen Diskussion und der öffentlichen Kritik preisgibt. Der handelnde Glaube ist für den Juden immer zugleich ein öffentliches Bekenntnis. Sein Glaube wird sichtbar in seinem Handeln. Ein Gedanke, der bei uns allzu oft nur in der Theorie hängen bleibt. Unsere Praxis, die die Gabe verbirgt, die entspricht so fürchte ich allzu oft auch unserem Glauben, den wir eben auch gerne verbergen, verstecken. Ich will nicht unsere Praxis der Kollektensammlung kritisieren. Es gibt ja gute Gründe, bei der Form zu bleiben, die wir haben. Aber ich wünschte mir dann doch mehr öffentlichen Glauben in unseren Gemeinden. Glauben, der sichtbar wird und der sich nicht schämt für das, was er tut. Ich wünschte mir mehr öffentlichen Glauben, der weder die Augen Jesu noch die Augen irgendeines anderen scheuen muss, sondern der anderen als Beispiel für gelebten Glauben dienen kann, so wie die Witwe Jesus als Beispiel gedient hat. Und auf ein zweites will ich in der Geschichte hinweisen. Am Ende unseres Textes sagt Jesus von der Witwe, sie habe von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Auch das ist ein Handeln, das unsere Aufmerksamkeit und möglicherweise auch unsere Kritik auf sich zieht. Ein Mensch, der heute so handelt, der wird tatsächlich den Zorn anderer auf sich ziehen, wird beschimpft als verantwortungslos und als einer, für den dann wieder die Gesellschaft aufkommen muss, einer, der leichtfertig und dumm genug ist, sich selbst den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Seine eigene Versorgungsgrundlage einfach zu verschenken und dann auch noch an die Kirche, wenn er sein Geld doch wenigstens an jemanden verschenkt hätte, der es braucht, der in einer Notlage ist. Nun lebt natürlich die Witwe, die Jesus beobachtet, auch in dieser Hinsicht in einer anderen kulturellen Wirklichkeit. Soziale Absicherung gibt es bei ihr nicht. Eine staatliche Verpflichtung zur Grundversorgung kann sie gar nicht einklagen. In diesem Sinne ist ihr Handeln in der Tat radikal. Sie verschenkt nicht nur zwei Schärflein, sie liefert sich selbst mit ihrem Leben und mit ihrer Existenz in die Hand Gottes aus. Als Jesus ihre Gabe und die Konsequenz ihres Handelns sieht, da ruft er seine Jünger zusammen. Öffentlich nennt er die Tat der Witwe eben nicht verantwortungslos, sondern beispielhaft. Weil sie nicht etwas gibt, sondern weil sie mit ihrem Tun dem Anspruch Gottes deutlich macht. Und weil sie bereit ist, diesem Anspruch mit aller Konsequenz zu entsprechen. Es geht bei der Gabe der Witwe nicht um ein bisschen Geld. Es geht nicht um eine kleine Spende für ein Projekt im Tempel oder für die Versorgung irgendeiner Not. Es geht um den Anspruch Gottes auf ihr Leben. Und dieser Anspruch Gottes ist es, den ich uns gerne heute sehr deutlich vor Augen stellen möchte. Sehen Sie, Gott will nicht nur einen Teil unseres Geldes. Und er will auch nicht, Sie müssen jetzt gar nicht gucken, wie viel Sie im Geldbeutel haben und nachrechnen, was passiert, wenn Sie jetzt alles, was Sie dabei haben, nachher einlegen. Das hilft uns ja gar nichts. Denn wenn Sie nach Hause kommen, da liegt noch mehr. Gott will nicht nur einen Teil unseres Geldes. Er will auch nicht nur einen Teil unserer Zeit oder einen Teil unserer Gaben und Fähigkeiten. Mit einem Teil unseres Lebens ist Gott nicht zufrieden. Wenn Gott einen Menschen ruft, dann ruft er ihn ganz. Die Witwe, die ihr Schärflein einlegt, die folgt dem Ruf Gottes, indem sie ihr ganzes Leben in den Gotteskasten einlegt. Es ist ihr Weg, sich Gott ganz und gar anzuvertrauen. Und Jesus ehrt sie dafür. Wenn Jesus uns diese Witwe als Beispiel vorstellt, dann lädt er uns ein, dass wir auch in aller Konsequenz uns dem Anspruch Gottes stellen. In welcher Weise jeder von uns diesem Anspruch Gottes folgt, das muss jeder selber prüfen. Klar aber ist, dass es nicht um einen Teil, sondern immer um das ganze Leben eines Menschen geht. Gott will unser ganzes Leben, so wie Jesus sein ganzes Leben für uns gibt. Es ist der Glaube, der solche Konsequenz in einem Menschenleben überhaupt möglich macht. In dieser Weise zu verschenken können wir gar nicht, uns selber zu verschenken. Der Glaube aber macht es möglich. Der Glaube an Christus lässt uns die Konsequenz leben, im Vertrauen, dass wir bei dieser Geschichte jedenfalls tatsächlich nicht ärmer, sondern reicher werden. Ein russisches Märchen erzählt von einem reichen Mann, der zeitlebens auf seinem Geld gesessen hat und seinen Dienern befiehlt, ihm nach dem Tode eine ordentliche Summe mit in seinen Sarg zu legen. Der reiche Mann stirbt, die Diener tun, wie ihnen befohlen ist, und der Reiche kommt in den Himmel, sieht eine große Tafel der allerschönsten Speisen. Das ist doch ein schönes Bild, ne? Also das ist ein Bild, das mir gefällt, wenn man in den Himmel kommt und da ist ein Tisch und da gibt es was zu essen und ich kriege was von dem Kuchen ab. Na? Also, ja, du weißt schon, du hast einen Kuchen, ja? Ah, ja, also das ist für mich ein Bild, das mir gefällt. Der Mann fragt, was kostet hier eine Mahlzeit, und erhält die Antwort, ach, die kostet einen Pfennig. Wie billig, denkt er, und freut sich im Stillen, dass er so klug war und sich eine gute Menge Geldes mit in seinen Sarg hat hineinlegen lassen. Aber als er denn nun eine seiner Münzen zum Bezahlen zückt, da erlebt der reiche Mann eine böse Überraschung. Das Geld, so wird ihm erklärt, das Geld hat hier keine Gültigkeit. Die Währung zählt bei uns im Himmel nicht. Wir nehmen hier nicht das Geld, das du besitzt, sondern wir nehmen nur das, das du verschenkt hast. Hast du solches Geld? Der Reiche senkte die Augen, denn er hatte tatsächlich solches Geld nicht. Gott helfe uns, dass wir, wenn wir bei ihm sind, dass wir nicht mittellos dastehen. Dazu segne uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Wir hören Musik. Thank you. ein paar kurze Hinweise. Das Dankopfer erbitten wir heute am Ausgang für die eigene Gemeinde. Hinweisen darf ich auf die Orgel, die so langsam ihre Lücken wieder füllt. Es ist jetzt absehbar, wann sie fertig ist. Wer dafür noch etwas geben möchte, hinten die Orgelpfeife, ist dafür da und hängt an der Wand. Heute laden wir ein zum Kindergottesdienst um 11 Uhr. Die Bibelstunde am Mittwoch muss ausfallen, mangels Beteiligung. Aber die Christenlehre findet wieder statt. Der Agnes ist da. Also ab dieser Woche geht es dann auch bei der Christenlehre wieder voll los. Nächster Sonntag ist Gottesdienst um 9.30 Uhr hier und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Der Wochenspruch: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jetzt lade ich ein, dass wir aufstehen und teilhaben an den Traurigkeiten unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Frau Heike Unger, geborene Hanle, im Alter von 55 Jahren. Herr, unser Gott, hab Dank, dass du sie in diese Welt gerufen hast und ihr diese Jahre gegeben hast, auch wenn wir ratlos davor stehen und denken, es hätten ein paar mehr sein dürfen. Aber du hast sie begleitet. Sie hat einige ihrer Jahre hier in Sosa leben dürfen und sie hat dich kennenlernen dürfen in ihrem Leben. Nun bitten wir dich, dass du sie trägst und hältst und ihren Weg weiterleitest, dort, wo wir nicht mehr mitgehen können. Segne alle, die traurig sind. Segne die Familie. Hilf uns, Herr. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Vater im Himmel, im Dunkel und im Licht bist du unser Gott. Öffne denen die Augen, die nicht mehr nach dir fragen, die dich nicht vermissen und sich doch sehnen nach Wahrheit, die mehr ist als menschliche Worte und Gedanken. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Öffne denen die Augen, die blind über Leichen gehen, die ihre Macht und ihren Profit über Menschenleben setzen, die Panzer rollen und Bomben werfen lassen, die Tote für Kollateralschäden halten, die sich in sturem Hass vermauern. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Öffne denen die Augen, die sich selbst aufgegeben haben, die versinken in Angst und Depression angesichts übermächtiger Gefahren, die nicht aufschauen können und nichts mehr erhoffen. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Öffne denen die Augen, die sich verschließen in vorgefertigten Meinungen und Weltbildern, die nicht mehr offen sind und die nicht mehr aufbrechen können. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Erbarme dich. Herr, öffne uns die Augen, die wir so oft blind sind für deinen Willen mit uns und die wir uns so oft in uns verschließen und uns dabei selber fremd werden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater im Himmel, öffne uns die Augen, dass wir wachsam ausschauen und dich erkennen in allem, was uns entgegenkommt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Vielen Dank an den Bastian. Der Bastian, wisst ihr, wie alt der ist? Der ist 13. In 10 Jahren sitzt du vielleicht da oben und spielst. Vielleicht hier, vielleicht in Stützengrün, vielleicht aber auch im Blauen. Wir wollen uns mal überraschen lassen. Aber es möglich wäre das. Jetzt wünsche ich uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.